Also die Einstiegsfrage für mich ist, warum kommen wir überhaupt in Versuchung? Und es hängt einfach damit zusammen, wie schon gesagt worden ist, Gott hat uns die Freiheit der Entscheidung gegeben zwischen Gut und Böse. Und jetzt ist eben die Frage, im Kontext des Begriffes Versuchung müsste man eigentlich auch noch mit reinnehmen, Prüfung oder Entscheidung. Also eine Versuchung hat immer etwas zu tun mit Entscheidung und natürlich auch mit Prüfung. Aber es ist so, der Mensch, der von Gott geschaffen ist und seine Liebe erfährt, der ist gerufen, auf diese Liebe zu antworten. Und die Antwort auf diese Liebe, dafür braucht es eine freie Entscheidung. Denn Gott möchte die bewusste Entscheidung für ihn, denn fehlt die Freiheit, dann ist es Zwang und unter Zwang kann auch keine Liebe sein. Also Liebe braucht Freiheit und Freiheit stellt vor Entscheidungsfreiheit. Was sind denn die charakteristischen Merkmale einer Versuchung? Zum einen, Versuchung wird wahrgenommen als eine Möglichkeit zwischen konkurrierenden Alternativen. Also man kann sich so entscheiden oder andersrum. Und diese konkurrierenden Alternativen haben jeweils einen kurzfristigen oder längerfristigen Erfolg, Nutzen, Gewinn, Ertrag oder wie auch immer. Ne? Also, wenn ich schnell mal meinen Müll in den Fluss kippe oder in den See, dann bin ich erstmal kurzfristig meinen Müll los. Ne? Aber langfristig bleibt er da drin und vergiftet das Wasser. Und kurzfristig kann man, ich lüge mich schnell raus aus dieser Situation, was so mit dem schlimmen Begriff der Notlüge bezeichnet wird. Aber langfristig ist ein Vertrauensbruch und Vertrauensschaden, der erstmal wieder geheilt, behoben werden muss. Also auch da die Versuchung, schnell mal kurz was Falsches zu sagen oder zu verschönern oder was zu verschweigen, bringt zwar kurzfristigen Gewinn unter Anführungszeichen, aber langfristigen Schaden. Und unser Gewissen, was wir haben, was untrüglich uns von Gott ins Herz gelegt wird, das tendiert immer zur guten Alternative. Eigentlich müsste ich das so und so machen, mich so und so entscheiden. Denn die schlechte Alternative, die wir haben bei Entscheidungen, die belasten unsere Beziehungen zu Gott, zum Menschen und auch zur Natur. Und das macht am Ende ein schlechtes Gewissen. Also das, was wir uns kurzfristig an Erfolg erhoffen, bezahlen wir hinterher mit schlechtem Gewissen und Beziehungs- und Schaden aller Art. So, und jetzt kommt auch wieder das, was schon gesagt worden ist. Gott legt uns keine schwierigeren Entscheidungen vor, als die wir verkraften können. Er ist ja ein Gott der Liebe und möchte uns ja nicht in die Pfanne hauen, sondern das, was wir als Versuchung wahrnehmen, das soll uns stärken, soll uns bewusst machen, soll uns ja, unseren Glauben unter Beweis stellen, unsere Liebe unter Beweis stellen. Und das ist ja was Positives, wenn der Glaube unter Beweis gestellt wird, wenn unsere Liebe bekräftigt wird durch die Entscheidung, die wir zwischen verschiedenen Alternativen haben. Und das auch noch ein Merkmal einer typischen Versuchung ist, nämlich der Versucher, gibt viele Namen dafür, lassen wir mal den Begriff einfach so stehen, der Versucher tarnt die schlechte Alternative, für die wir uns entscheiden können, immer so, ist ja nicht so schlimm, ist ja nichts dabei.
Ist sogar schön.
Sieht ja niemand, kommt ja nicht auf. Und der kurzfristige Nutzen, jetzt schnell eine Tafel Schokolade oder jetzt schnell einmal aufs Gas treten, so mal gucken, wie viel PS noch mobil sind im Auto und. Ne? Oder den anderen schnell mal über den Tisch ziehen und hinterher machen ja alle oder so. Gibt es da immer so diese gleichen Geschichten, die dann eben am Ende einen Beziehungsschaden verursachen. So, und in diesem Entscheidungsprozess oder Entscheidungsprozessen, Mehrzahl, da spielt sich unser menschliches Leben ab. Und deswegen gehören Versuchungen zum menschlichen Leben, weil wir von Gott befähigt und dazu gerufen sind, unser Menschsein zu entwickeln, das Negative uns dagegen zu entscheiden, damit unser Leben auf einem guten Weg ist und bleibt. Also von daher, die Tatsache, dass es Gott zulässt, ist ja eigentlich Ausdruck seiner Liebe. Zum einen, weil die Liebe uns frei macht, und zum anderen, weil Gott auch das Positive drin sieht. Ein Petrus, der versucht war, Jesus zu verraten und zu sagen, den kenne ich ja gar nicht, der hat es bitter bereut und ist umso entschiedener daraus, aus dieser Versuchung, aus diesem Fall hervorgegangen, als der Fels, auf dem Jesus seine Kirche gebaut hat.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wenn Sie sagen, wir bekommen nur die Versuchung, die wir tragen können, die wir stemmen können, warum hat Gott dann zugelassen, dass es bei Adam und Eva so schief gegangen ist? Das waren da auch seine ersten Menschen.
Gute Frage. Also, wie war das eigentlich mit diesem Fall des Menschen im Paradies? Gott hat also gesagt, sollt nicht vom Baum der Erkenntnis die Früchte essen, sonst werdet ihr sterben. Und die Schlange, die war schlau. Die hat gesagt, stimmt ja gar nicht. Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet so sein wie Gott. Und diese Versuchung, so zu sein wie Gott, der konnten offensichtlich die Menschen in dieser Geschichte nicht widerstehen. Aber auf der anderen Seite, sie sind zwar in dieser Versuchung gescheitert und haben von dieser Frucht der Erkenntnis gegessen, aber Gott hat sie dennoch nicht verworfen und hat sie auf einen Weg geschickt, wohlwissend, der Weg ist schwierig, aber sie werden sozusagen den Grundstock der Menschheit legen. Im Paradies weiß ich nicht, ob sie da Kinder gekriegt hätten. Hätte sein können, dass ein paradiesischer Zustand ohne Kinder möglich ist.
Das ist langweilig.
Kann ich nicht mitreden, also jedenfalls. Ist auch rein hypothetisch. Aber die Theologen sagen auch, diese Fehlentscheidung, die Entscheidung gegen den Willen Gottes, war die Reifeprüfung für die Menschen. Sie haben sie nicht bestanden, aber sind dadurch reif geworden, weil sie für immer gewusst haben, wenn man sich gegen Gott entscheidet, geht es einem schlecht. Und das gilt bis heute. Wenn man sich gegen Gott entscheidet, das ist die Urerfahrung dieser sogenannten paradiesischen Sünde, wenn man sich gegen Gott entscheidet, geht es einem schlecht. Und deswegen kann man daraus intelligent hervorgehen und sagen, na, das brauche ich nicht ein zweites Mal. Ich kann mich jetzt immer für Gott entscheiden. Ja. Insofern war es eine reife Prüfung, die durch das schlechte Ergebnis eigentlich zu einer positiven Menschheitserfahrung geführt hat. Zugelassen. Zugelassen. Ja. Also eigentlich wollte ja Gott nicht, dass es den Menschen schlecht geht. Bis heute nicht. Aber er guckt zu, weil aus jeder schlechten Erfahrung man ja lernen kann.
Dann
hätten wir keine Kriege mehr. Wenn man aus jeder schlechten Erfahrung lernt, dann hätten wir heute keine Kriege mehr.
Ja.
Hier bei uns. Nein, doch weltweit. Wir sind ja alle immer irgendwo verbunden.
Ja, also, ja, aber das sind immer andere Menschen, das sind andere Generationen. Das ist meistens nicht in derselben Generation.
Aber
1933, der Zweite Weltkrieg, war schon eine Generation.
Als der Erste Weltkrieg vorbei war, wussten alle, sowas darf uns nicht wieder passieren. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, wussten auch alle, so einen Krieg brauchen wir nie wieder. Und es gab dann die Konventionen, Genfer Konventionen und alles sowas, Völkerrecht und alles wurde streng definiert und Sicherheitsrat und UNO und alles sowas wurden geschaffen. Aber eben, es ist noch nicht allgemein gut geworden, die Erfahrung und die Erkenntnis daraus, Kriege bringen nichts.
Das ist ja, offensichtlich, die Generationen achten ja auch nicht auf die Vorgeneration. Sie machen ja doch, brauchen wir uns ja heute nur ansehen, machen, was sie zeitgemäß ist. Ich will nicht sagen, was gut ist, aber was zeitgemäß ist.
Also wir wissen nicht, wann die Menschen tatsächlich weltweit daraus lernen, dass es nichts bringt, Kriege zu machen, dass da nur Verlierer gibt.
Das kriegen sie nicht hin. Da ist die Macht, der Machtwille viel zu groß, dass sie das alle hinkriegen. Es wird wohl ein großer Teil sein, der das nicht möchte, aber die Macht haben, gegen die können, kann man dann auch nicht kämpfen.
Ravitzel, Sie wollten das sagen.
Ja, weil Sie das gerade sagten mit den Generationen. Ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Großeltern gehabt und die haben mir auch immer vom Krieg erzählt, als ich klein war. Ich wollte das immer hören und das war für mich immer ein Grund, mich mein ganzes Leben lang gegen solche Zustände oder gegen solche Tendenzen einzusetzen. Also es hat ein Stück weit, dieser Erfahrungsschatz, von dem wir reden, hat ein Stück weit was damit zu tun. Es war mehr in den jüngeren Generationen, immer weniger den Alten zuhören. Das ist eine Sache, die ich also nicht sehr bedauere, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch muss man auch sagen, dass es tatsächlich vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten kommen konnte, das ist wirklich unvorstellbar.
Es geht auch nicht nur ums Zuhören. Es geht ja darum, dass die andere Generation in dieser Zeit lebt und mit dieser Zeit leben muss. Und dass dann eben der Wille, der vorher gestanden hat, eben nicht mehr zum Tragen kommt.
Ja, also offensichtlich.
Der muss auch tradiert werden, der genau. muss auch weitergegeben werden. Das meine ich mit diesem Zuhören, das kann man auch verstehen. Ja. Ich muss sagen, ich finde, für diese deutsche Geschichte auf diesem Boden können wir jetzt, inzwischen sind es 80 Jahre fast, ist es immer noch nicht mal ganz ein ganzes Menschenleben wahrscheinlich, aber wir haben eine ganze Menge, glaube ich, tatsächlich geschafft. Also da, das muss ich sagen, finde ich persönlich, aus meiner Generation heraus sprechen dürfen, sehr gut. Also da sind wir zumindest auf einem guten Weg hier.
Ja.
Aber Sie haben recht, es gab, glaube ich, eine Woche nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, war eine Woche weltweit, in der es keine kriegerischen Auseinandersetzungen gab. Eine Woche war es. Und danach gab es direkt gleich wieder irgendwo einen Krieg auf der Welt. Das ist echt tragisch.
Ja.
Also die kleinen... Jetzt kann man nicht alles unter einem
bringen. Im Neuen Testament haben wir zwei charakteristische Versuchungen, die beschrieben werden. Zum einen die Versuchung Jesu in der Wüste. Und er hat sie alle bestanden. Er hat also nicht alle Steine in Brot verwandelt, ist nicht von der Tempelzinne gesprungen und hat den Teufel nicht angebetet. Aber Jesus hat am Ölberg den Jüngern aufgetragen zu beten, damit sie nicht in Versuchung fallen. Denn es gab offensichtlich die Gefahr, dass sie die Versuchung nicht bestehen könnten. Und ein Judas hat sie eben nicht bestanden und hat gemeint, seine Ideen sind besser als die Ideen Jesu und das ging dann eben schief. Im 1. Korintherbrief schreibt der Paulus, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Also, für Paulus ist klar, die Prüfungen, die Gott uns schickt, dienen uns und die überfordern uns nicht. Und deswegen, im Zusammenhang mit dieser Aufforderung Jesu zu beten, damit wir nicht in Versuchung fallen, kann uns davor bewahren, dass wir es womöglich nicht aushalten und doch Fehler machen. Ja.
Wem schickt Gott die Versuchung?
Gott schickt nach meiner Überzeugung keine Versuchung, sondern das Leben birgt in sich Versuchungen. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, dann hat Gott dieses Leben so geschaffen, dass uns ständig versucht. Okay? Einverstanden mit dieser Definition? Er hätte uns auch gleich allesamt im Paradies lassen können und sagen, macht es nicht so wie Adam und Eva, sonst fliegt er raus. Aber wir gucken eben von draußen rein und sagen, ja, früher hätten sie besser aufpassen müssen, wäre es ihnen nicht passiert. Aber ist jetzt alles hypothetisch. Aber grundsätzlich, da kommen auch noch drauf, für Gott ist es kein Weltuntergang, wenn wir Menschen Fehler machen, wenn wir also der Versuchung nicht widerstehen, sondern er ist ja ein barmherziger Gott und verzeiht erstens, zweitens stärkt er uns und gibt uns sozusagen die Erkenntnis, hoppla, das darf mir nicht wieder passieren. Schlimm, wenn es irreversible Fehler sind, die man nicht, wenn man jemanden umbringt, den kann man nicht wieder lebendig machen. Aber wenn ich irgendjemand übers Ohr haue, dann kann ich das wieder gut machen. Das sind so zwei verschiedene Geschichten. Also aus dem Buch Hiob wissen wir, Gott lässt Versuchungen zu, weil der Teufel hat den Hiob bis zu Ende zu Gott gesagt hat, ja, ich weiß schon, warum der dir treu ist. Du hast ihn ja reich gemacht, du hast ihn erfolgreich gemacht, dem geht es ja so gut, kein Wunder, dass er dich anbetet. Ne? Nimm ihn mal alles weg und dann wirst du schon sehen, ob er noch glaubt und treu ist. Und dann daraufhin hat Gott gesagt, okay, kannst ihn versuchen, aber sein Leben darfst du nicht angreifen. Und dann hat eben Hiob alles verloren und hat schwere Anfechtungen erlebt, weil dann seine Freunde unter Anführungszeichen gesagt haben, na, also irgendwas hast du hier vermasselt, dass Gott dich so straft. Ne? Also irgendwas bist du selber schuld, dass es dir so geht. Und Hiob konnte immer nur sagen, ich kann mir keine Schuld vorwerfen. Ich kann nur sagen, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. So, das war die Konklusion, die sich Hiob aus dieser Versuchung und aus diesem Scheitern seiner, zumindest das materielle Scheitern, gezogen hat. Später, am Ende, ist alles gut gegangen. Der war noch reicher als vorher und hat noch mehr Kinder gehabt als vorher und konnte für diese Versuchung am Ende sogar Gott danken, dass es ihm in seiner Standhaftigkeit hinterher noch besser geht als vorher. Also der Teufel, der ihn versucht hat, war nicht im Recht, hat nicht Recht behalten, weil Hiob treu geblieben ist, auch wenn man ihm alle seine Schätze und Familie und Reichtümer wegnimmt. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, darum ertrug ich es auch nicht länger, ich schickte Timotheus, um über euren Glauben Gewissheit zu erhalten und zu erfahren, ob nicht der Versucher euch in Versuchung geführt hat und unsere Mühe vergeblich war. Also kann man sich fragen, worin bestand denn die Versuchung, die mögliche Versuchung der Thessalonicher? Die bestand ganz einfach darin, zu sagen, dieser Paulus ist ein elender Schwätzer, was der da erzählt, das können wir vergessen, wir bleiben bei altbewährten jüdischen Glauben und keine Ahnung was. Diese Versuchung besteht immer. Für einen gläubigen Menschen besteht immer die Versuchung, darüber nachzudenken, stimmt es überhaupt, funktioniert es überhaupt, hilft mir Gott überhaupt? Ich habe neulich ein Gespräch mit einem Bischof gehabt, wo er sagte, die Ungläubigen haben in ihrer Logik recht, denn den Gläubigen geht es nicht besser als den Ungläubigen. Die sind genauso krank, müssen auch sterben, haben auch Schicksalsschläge und weiß nicht was alles.
Von das Werte rein materielle. Das habe ich jetzt nicht verstanden, Entschuldigung, können Sie das nochmal?
Also die Ungläubigen haben in ihrer Logik, also die Logik wäre, wenn ich an Gott glaube, geht es mir besser. Haben sie recht, denn wenn man an Gott glaubt, geht es einem nicht besser. Da wird man deswegen nicht reicher, nicht erfolgreicher. Nicht. Ja, eben, genau. Das ist schon wieder die Logik des Glaubenden, dass der sagt, darum geht es gar nicht. Aber, genau, aber die Ungläubigen, deren Logik ist, ja, es rentiert sich ja nur an Gott zu glauben, wenn ich da was davon habe.
Ja,
genau.
Ja, also das Materielle.
Genau.
Aber dann ist das Gefühlsmäßige, wenn man an Gott glaubt, ist ja anders.
Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber auf dieses Gefühl geben die Ungläubigen eben nichts. Ne?
Die haben das ja nicht.
Genau. Also die Versuchung im Thessalonicher Brief ist die eines jeden Glaubenden, zu zweifeln, ob Gott wirklich hilft, ob er den Glauben belohnt, ob er... Ja, es ist die Wahl, die uns Gott in Hände legt. Entscheide dich für oder gegen mich, und zwar bedingungslos. Also wenn du dich bedingungslos für mich entscheidest, dann kannst du hoffen auf ein gutes Ende. Das ist so die Grundversuchung eines Glaubenden. Und ein ganz besonderer Abschnitt, den ich vorlesen möchte, wo es um Sinn und Wesen der Versuchung geht, steht im Jakobusbrief. Und da heißt es: Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen, denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein, es wird euch nichts mehr fehlen. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemanden einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln, denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bildet sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erben, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor.
Das ist Diskriminierung. Die Begierde schwanger geworden ist, das spricht auch nur von Männern, ne? Die Begierde wird dann gesprochen.
Es ist doch nur ein Bild.
Ist nicht nur ein Bild.
Es ist.
Und wenn die Begierde schwanger wird, dann guckt er doof aus der Wäsche. Ja, ja.
Gut.
Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Äußere nach einem Monat.
Aber wenn da steht, Gott kann keinen zur Versuchung führen, warum beten wir dann für uns nicht in Versuchung?
Da kommen wir gleich noch drauf. Also, soweit das Zitat aus dem Jakobusbrief. Literarische und redaktionelle Unschärfen und so.
Das sind redaktionelle Unschärfen. Das ist ein Fehler.
Im Buch Jesus Sirach heißt es, wer den Herrn fürchtet, den trifft kein Unheil. Fällt er in Versuchung, wird er ihn befreien. Also, Konklusion, wir können uns kein menschliches Leben vorstellen ohne Versuchung, ohne Prüfung, ohne Entscheidung, ohne die Wahl zwischen dem Guten und Bösen, und als gut kann man eigentlich nur bezeichnen, das, was nachhaltig, also langfristig gut ist. Für einen, der schnell mal einen Reibach macht, für den ist das Geschäft gut, wie Leute, die ihren Reibach damit machen, dass sie Chemiemüll auf See verklappen und da die Fische vergiften und so. Für die ist das kurzfristig was Gutes, denn sie haben einen Haufen Kohle gemacht. Aber langfristig ruinieren wir uns und die Umwelt und natürlich damit auch unsere Beziehung zu Gott. Also die Frage ist immer, die bei allen Versuchungen und Entscheidungen eine Rolle spielt, was geht denn längerfristig gut? Kurzfristig kann ich schnell mal Textilien aus Kinderarbeit kaufen, habe ich viel Geld gespart. Aber langfristig schade ich diesen Kindern, weil sie eben nicht in die Schule gehen können und für den Hungerlohn arbeiten und so weiter.
Ein sehr gutes Beispiel, ich muss das mal eben sagen. Darüber habe ich erst vor 2 Tagen mit einer Freundin ganz lange gesprochen. Da ging es um diese also ich bin gerade Mutter geworden vor einem Jahr, 2 Monaten, deswegen bin ich da vielleicht mit dem Thema umkennt. Das kann ich bestätigen. Es ist wirklich die Versuchung, es gibt einen großen Markt, die verkaufen Kindersachen für 1 Euro, 1,50 Euro, ich will ihn jetzt nicht noch nennen, und damit belohnen. Und jedes Mal, wenn irgendwie mein Kind aus den Sachen rausgewachsen ist, habe ich gedacht, naja, nee, da gehe ich nicht hin. Ich gehe da nicht hin, sondern da kaufe ich lieber irgendwas Gebrauchtes von einer guten Qualität, weil ich genau das nicht unterstützen will. Das jetzt nochmal, das war jetzt eine von den kleinen Versuchen, die habe ich schon vergessen. Aber es ist wirklich so, die Überlegung kurzfristig, klar, es wäre vielleicht günstiger, aber es ist, danke für dieses Beispiel. Das hat schön.
Ja. Eine Charakteristik von Scheitern in der Versuchung liefert auch wieder die Geschichte von Adam und Eva, weil nämlich, nachdem sie von dieser Frucht gegessen haben, unter Anführungszeichen, heißt es, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Folglich, alles, was schlecht gemacht ist, wo wir uns gegen das Gute entscheiden, müssen wir am Ende verstecken. Wir halten es nicht aus oder wollen es nicht, wollen uns dieser Schuld nicht stellen, wollen nicht, dass es bekannt wird, wollen dadurch nicht in unserem Ansehen, in unseren sozialen Kontakten beeinträchtigt werden, und deswegen werden solche Sachen unter der Hand, wie man so sagt, oder im privaten Kämmerchen da abgewickelt oder sonst irgendwie, unter Ausschluss der Öffentlichkeit jedenfalls. Das Gute, das kann man öffentlich machen. Deswegen gibt es ja diesen Spruch, tu was Gutes und sprich darüber. Ne? Und alles, was wir vermasselt haben, was das versuchen wir zu vertuschen, geheim zu halten, weil wir es vor Gott und den Menschen nicht uns eingestehen wollen oder können, dass wir versagt haben. Noch ein letztes Zitat aus dem Buch von Ratzinger, dem Papst Benedikt, in Jesus von Nazareth. Da schreibt er, in unserem Beten der sechsten Vaterunserbitte muss so einerseits die Bereitschaft enthalten sein, die Last an Prüfung auf uns zu nehmen, die uns zugemessen ist. Andererseits ist es eben die Bitte darum, dass Gott uns nicht mehr zumisst, als wir tragen können, dass er uns nicht aus den Händen lässt. Wir sprechen diese Bitte in der vertrauenden Gewissheit, für die uns der heilige Paulus die Worte schenkt, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. So, jetzt zurück zur Vaterunser-Bitte. Zu Weihnachten, als wir hier den Heiligabend verbracht haben, Heiligabend nicht allein, kam der Bischof rein, hat sich dazugesetzt, und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr Erzbischof, wie sollen wir jetzt das Vaterunser beten? Und dann sagt der klipp und klar, so wie immer. Hat überhaupt keinen Sinn, da was rumzudeuteln, denn da müssen wir das ganze Vaterunser beten. Wenn man so rangeht, so kritisch, dann muss man alle anderen Vaterunser bitten auch unter die Lupe nehmen. Wenn man um das tägliche Brot, heißt es etwa, er wird uns oder er möchte uns nicht das tägliche Brot geben? Fragezeichen. Also so in diesem Kontext sagte er, so stehen lassen, unverändert, und sich selber Gedanken machen, wie geht es mir mit meinen Prüfungen, die ich vor Gott bestehen möchte, die er mir zur Reifung zumisst und zulässt. Es ist ja immer, egal was passiert in unserem Leben, es ist immer, und daran müssen wir festhalten im Glauben, Ausdruck der Liebe Gottes. Dass wir in solche Situationen kommen, dass er uns stärken möchte, dass wir dadurch Weisheit gewinnen, die wir vorher nicht haben, Erfahrung, die wir weitergeben können. Also grundsätzlich die Chance sehen und nutzen aus jedem Versagen, aus jeder Versuchung, aus jedem, was uns bedrängt, etwas Positives draus zu machen, was unserem Leben reife und nachhaltig gute Erfahrungen schenken kann. Also von daher, es gab ja jede Menge Wissenschaftler, die jetzt da auf die Initiative vom Papst eingestiegen sind, und dann eben gesagt haben, also es ist der Urtext, es ist nicht eine schlechte Übersetzung. Es steht so im griechischen Text der Septuaginta, genauso übernommen von der lateinischen Version und genauso übernommen in der deutschen Sprache, italienischen Sprache und anderen Sprachen. Also wir haben jetzt hier nicht eine falsche Übersetzung, sondern es ist genau die Übersetzung, die keine andere Übersetzung zulässt. Man muss nur das Verständnis schärfen, was mag das bedeuten für mich. Und so ist es ja bei so ziemlich allen biblischen Texten. Man darf doch die ganze Bibel, so wie sie ist, an vielen Stellen und Passagen nicht wörtlich nehmen. Denn sonst kommen wir wirklich ins Schleudern. Sondern man muss immer gucken, wie ist es gemeint, was kann das für mich heute bedeuten. Und diese Deutung und Auslegung ins Jetzt, die haben wir immer zu machen, egal an welcher Stelle der Bibel wir aufschlagen. Und das Schöne ist eben, gerade weil sie so auslegungsbedürftig ist, die Bibel, ist die Auslegung immer zeitgemäß notwendig zu machen. Sonst sind wir Fundamentalisten, die sich in Widersprüche verwickeln. Denn wörtlich genommen ist in der Bibel ein Widerspruch an den anderen angereiht. Das ist so.
Aber da kann man keine Exegeten sind, wissen wir nicht, wo die Widersprüche sind.
Bitte?
Da wir keine Exegeten sind, wissen wir nicht, wo die Widersprüche sind.
Ich erspare Ihnen die Versuchung, dass ich Ihnen...
Okay.